Bereits als Rosenstolz-Songwriter zählten sie zu den musikalischen Traumpaaren Deutschlands. Und auch privat gingen Peter Plate und Ulf Leo Sommer mehr als 20 Jahre lang als Liebespaar gemeinsam durchs Leben. Doch auch wenn sich das Projekt Rosenstolz weiterhin in einer Kreativpause befindet, sind die Musiker nicht weniger erfolgreich. Heute zählen die zwei längst zu den Top-Songwritern und Produzenten und arbeiten eng mit nationalen Superstars wie Helene Fischer, Sarah Connor, Roland Kaiser oder Max Raabe zusammen. Nachdem Peter und Ulf zuletzt die Musical-Version der ZDF-Hitserie Kudamm 56 sehr erfolgreich auf die Bühne brachten, steht jetzt ihr jüngstes Werk in den Startlöchern. Die musikalische Version der größten Liebesgeschichte aller Zeiten. Romeo und Julia, Liebe ist alles, feiert am 19. März im Berliner Theater des Westens Premiere. Peter und Ulf haben mir im Gespräch verraten, wie sie das große Wort Liebe definieren, warum es fast nichts gibt, was sie in ihrem bisherigen Leben wirklich bereuen und warum sie als Komponistenpaar bis heute gemeinsam einfach unschlagbar sind. Wir sprechen über die Angst vor und ein Leben nach dem Tod, die Flüchtigkeit des Glücks, die Kunst, sich komplett fallen lassen zu können, Depression, Eitel und Verletzlichkeit und die Melancholie von ABBA-Songs. Wenn du wissen möchtest, wie die beiden das Älterwerden als schwule Männer empfinden, wie sie es geschafft haben, ihre große Liebe füreinander trotz der Trennung bis heute lebendig zu halten und warum das Thema Sex in Peters und Ulfs Augen gleichzeitig komplett über- und unterbewertet ist, dann ist diese Folge für dich. Doch bevor es losgeht, noch eine kurze Bitte in eigener Sache. Dir gefällt mein Podcast? Dann freue ich mich riesig, wenn du mir auf Apple oder Spotify eine gute Bewertung gibst und meine Show abonnierst. Du hast Wünsche und Anregungen für zukünftige Gäste? Dann schicke mir bitte deine Ideen entweder durch die Kommentarfunktion auf Apple oder unter mail@alexander-nebe.com. Ich freue mich auf mehr Interaktion mit dir. Und nun wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Peter Plate und Ulf Leo Sommer.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebe hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebe.
Lieber Peter, lieber Ulf, herzlich willkommen bei Road to Glory.
Hallo, wir freuen uns.
Hallo.
Wie sieht für euch beide ein perfekter Tag aus, wenn ihr mal nicht kreativ tätig seid? Gibt es sowas überhaupt, dass ihr mal nicht irgendwie an neuen Melodien rumwerkelt, irgendwas Kreatives
macht? Ja, natürlich.
Ja.
Ich erinnere mich noch vor 4 Jahren. Nein, natürlich gibt es das. Das gibt es auch jede Woche, zwei Stück davon mindestens. Und die Frage ist aber, wie ein perfekter Tag aussieht
so,
dann?
Einfach ein schöner Wohlfühltag, wo ihr sagt, alles schnurrt, alles läuft, das Leben ist schön. Einfach so ein richtig geiler Tag.
Ja, es gibt ja diesen bekloppten Satz, go with the flow, aber der ist wirklich total wahr. Also ich mag es, zum Beispiel, wenn ich frei habe und ich gar nichts plane und sich das einfach so entwickelt. Ich stehe morgens auf mit meinem Mann und dann haben wir gar nichts vor, gar keinen Plan und dann irgendwie sagen, ach, es ist ja noch gar nicht 12, also gehen wir nochmal zum Markt mit dem Hund und so. Also so langweilige Sachen, also, die für andere vielleicht langweilig sind. Ich liebe das. Samstags auf den Markt gehen, dann die letzten Blumen kaufen, die es da noch gibt und so. Also sowas. Das klingt echt profan, ne? Aber es ist für mich
ich kann es aber sehr, sehr
gut. Ulf ist schon eingeschlafen.
Total, also ich habe mich jetzt sehr gelangweilt. Nee, also ich glaube, wir sind da ganz unterschiedlich. Wir waren ja mal 20 Jahre.
Jetzt bin ich ja so gespannt, wie aufregend dein...
Wir waren 20 Jahre ein Paar und lustig, wie... Da haben wir uns ein bisschen auseinanderentwickelt. Nein, für mich ist der perfekte Tag... Also hat sich auch geändert, ne? Also ich bin
jetzt
älter
geworden.
Du, man wird ja,
anders,
ne? Wir werden ja alle älter, so ist es nun mal, ne?
Über den Tag vor 10 Jahren, der perfekt war, rede ich.
Bis jetzt
gar
sind
nicht.
Das alles Floskeln.
Ja.
Jetzt komm
Nein,
mal zum Punkt.
Ja, ich komme zum Punkt. Also ich habe ja eine Wohnung in Barcelona. Also das ist so
eine meiner Lieblingsstädte.
Domizil und ich habe da auch eine spanische Clique und mein perfekter Tag wäre in Barcelona, mein freier Tag, weil da kann ich mich am besten fallen lassen und ich stehe auf, gehe frühstücken, ich habe nichts zu Hause, gehe ins Gym eine Stunde.
Wer ist Gym?
Geh ins Gym. Also
Also 5 Minuten und wir sind schon bei
ja, frivolen Themen. Blöde Witze. Nein, also ich mache Sport und danach gehe ich dann an den Strand. Also ich war jetzt 3 Wochen.
Also Ulf, das ist
Peter,
wirklich, das klingt so dekadent, ein perfekter Tag.
Na und, ich frage.
Gym, ich gehe zum Sport,
ja, noch ein bisschen Kava am Strand.
Fuck, ich wurde doch gefragt nach dem perfekten Tag. Der ist dekadent. Nein, aber ich gehe an den Strand und danach gehe ich dann was essen.
Also einfach und die dann schönen Dinge.
Gehe ich nach Hause und habe eine halbe Stunde, dann lege ich mich aufs Sofa, habe so ein bisschen Nachmittagsschlaf.
Nee, vorher telefonieren wir meistens. Ja, weil stimmt, immer, wenn ich mit dir telefoniere, sagst du, du legst dich gleich hin.
Ja, genau, das stimmt. Wahrscheinlich gehe ich dann erst ins Bett, ne? Nein, aber und abends treffe ich mich mit Freunden. Also das ist wirklich jetzt, früher wäre ich ausgegangen, gehe ich jetzt auch manchmal noch, aber meistens, ich finde es schöner, irgendwie essen zu gehen oder ins Kino und sowas. Mhm. Also es hat sich so, das ist mein perfekter Tag.
Braucht ihr als künstlerisch arbeitende Menschen auch mal Routine, feste Strukturen oder ist das eher gegen eure Natur? Seid ihr eher so drauf, Spontanität, kreatives Chaos, ist da eher euer Flow oder ist das hält sich das die Waage? Wie ist das bei euch?
Ich glaube tatsächlich, dass das jeder Mensch eigentlich Struktur braucht, das ist zumindest meine Erfahrung. Also in den Jahren, wo ich mir keine Struktur gegeben habe, bin ich auch innerlich irgendwie ein bisschen, ging es meiner Seele auch nicht gut. Die Frage ist ja nur, wie man sich diese Struktur gibt oder wie man das nennt. Das heißt ja nicht, dass du jetzt um 8 Uhr aufstehen musst und dann um 8.20 Uhr fertig sein musst mit Frühstück und so. Du kannst dir ja auch eine relaxte Struktur geben. Und das würde ich sagen, das haben wir auf jeden Fall. Also unsere Struktur während der Woche ist, jetzt gerade sitzen wir hier im Theater des Westens und die Proben gehen ab Montag los, da ist alles natürlich durcheinander und Chaos. Aber eine normale, gute Struktur ist, dass wir um 10 Uhr anfangen, in unserem Studio uns zu treffen und dann wird auch erstmal Kaffee getrunken und bestimmt manchmal bis zu einer Dreiviertelstunde reden wir auch nur Quatsch und lachen und bringen uns auf Temperatur.
Skandal.
Das war ein Telefon, das war bestimmt irgendein Fan von Ulf.
Und war mein geheimer Liebhaber. Den hast du jetzt verstört. Das ja, hab ich schon.
Der soll sich nach Barcelona an den Strand legen. Das war Jim.
Heute gehe ich nicht ins Gym. Ja, okay.
Und also Struktur ist schon wichtig, aber die darf halt nicht, die darf nicht das Kreative kaputt machen.
Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind schon total diszipliniert. Also ich finde, ich habe auch gelernt.
Man sieht es an meiner Figur.
Ja, nicht beim Essen und nicht beim Trinken. Aber nein, aber ich kann am besten mich fallen lassen und Ferien machen, wenn ich richtig gearbeitet habe. Mhm. Das ist sowas ganz Blödes, vielleicht auch was total spießiges Deutsches, aber ich habe immer ein schlechtes Gewissen. Also ich muss auch nach 3 Wochen, habe ich auch so das Gefühl, es reicht, jetzt muss ich wieder arbeiten.
Mhm. Mit Urlaub.
Mit Urlaub, ja.
Das mit ist ganz Barcelona komisch. Strand essen gehen.
Ja, ins Gym.
Kava von Gym serviert.
Tagsüber trinke ich nicht.
Deswegen schläfst du so lange.
Also ich hab mit meinem Mann auf Ibiza eine Wohnung, erzähl mir nichts von tagsüber trinke ich nicht. Das ist immer ein wishful thinking, aber die Realität sieht leider anders aus. Schon in mittags dann irgendwie im Beachclub geht's ja schon los.
Na gut, ja. Ab nicht.
Denn Ulf, das ist ein Mikrofon, das musst du vorm Mund halten, wenn du redest.
Make love to Ulf, bitte. Make love to the microphone, nicht only to Jim, to the microphone. Das ist jetzt der Running Gag. Also es braucht beides. Also es braucht Freigeist.
Ich glaube, wir sind ziemlich disziplinierte Leute. Irgendwie ist es ganz komisch. Also wir sind beide vereint uns so ein bisschen, dass wir so ein bisschen faul. Aber immer, wenn es um die Arbeit geht und die Arbeit, ich glaube, wir können auch nur so diszipliniert arbeiten, weil wir es nicht als Arbeit sehen. Hm. Wir lieben es und es ist eher wie eine Mission und ansonsten bin ich total faul.
Hört sich wirklich nach einem gesunden Lebensentwurf an, vor allem, dass man einen Job macht, den man liebt. Das ist immer toll, wenn man das hört von Menschen und ich glaube, bei euch ist da kein Zweifel, dass ihr das nicht heiß und innig liebt. Eure neueste Arbeit, das Musical Romeo und Julia, Liebe ist alles, feiert am 19. März in Berlin Premiere im Theater des Westens. Ich habe gelesen, dass die Idee zu dieser neuen Version von Romeo und Julia, es gibt ja, glaube ich, auch schon ein Musical, ich glaube ein französisches, ich bin da nicht ganz auf dem Stand, aber die Idee entstand bereits 2014. Ist das richtig oder könnt ihr nochmal rekapitulieren, wann das erste Mal so diese Initialzündung war, ein Musical aus Romeo und Julia, diesem klassischen Stoff zu machen?
Also im Schnelldurchlauf war das einfach so, wir haben eine gemeinsame Freundin, ihr Name ist Maxine Cazis, die wurde als Schauspielerin engagiert in Kiel und rief uns an und sagte, ihr werdet, ich glaube, ich darf hier die Julia spielen und könntet ihr euch vorstellen, ein paar Songs dafür zu schreiben. Und so kam das damals zustande, dass wir uns überhaupt mit diesem Stoff Romeo und Julia so auseinandergesetzt haben. Wir hatten aber mit der damaligen Inszenierung gar nichts zu tun. Und das, was von 2040 übrig blieb, ist das eine Lied, das heißt Dann fall ich. Und das ist jetzt auch noch in unserer Version 2023 drin. Und sonst ist eigentlich sozusagen alles neu. Bis auf Liebes alles, das gibt's natürlich auch schon. Und Liebes alles, das entstand wiederum 2017. Also das Lied ist älter.
Das ist von 2004, soweit ich
genau,
weiß.
Genau, ne? Ja. Und aber 2017 haben wir uns also wieder an den Stoff rangesetzt und immer gesagt, ach, für das Opening der zweiten Hälfte fehlt uns noch ein Lied. Das müsste sowas sein wie Liebes alles. Und dann wurde das so zum Running Gag, wie mit Jim, zwischen uns, dass wir dann immer gesagt haben, naja, aber warum nehmen wir denn da nicht Liebe ist alles? Und here we go.
Liebe ist alles ist ja nun einer der schönsten und größten Rosenstolz-Klassiker. Natürlich habt ihr viele, viele andere wunderschöne Songs geschaffen in eurer Zeit. Aber lag das für euch so auf der Hand, weil auch der Text vom Original schon so ein bisschen in die Richtung ging? Oder war die Melodie so passend? Ihr habt ja so viele tolle Songs. Warum ist es ausgerechnet Liebe ist alles geworden, der es halt als einziger älterer Song ins Musical geschafft hat?
Ich glaube wirklich, dass das, wie ich eben gesagt habe, das hat sich selber aufgedrängt, dieses blöde Lied. Also das
blöde Lied.
das war einfach wirklich, weil wir immer diesen Running Gag hatten. Wir bräuchten noch so einen Opener, wie Liebe ist alles. Und der ist, ich weiß auch nicht, es ist natürlich auch, es stimmt schon, eins unserer persönlichen Favorites von.
Ja,
es
ist unschlagbar. Also das Lied ist irgendwie, also ich glaube, wir haben so eine innige Beziehung, weil das, ich kann mich nicht bei allen Liedern erinnern, aber bei dem Lied weiß ich auch noch genau, wie wir es geschrieben haben. Ich weiß noch genau, dass Gefühl und ich weiß auch noch genau, dass wir wussten, es ist was ganz Besonderes. Das ist lustig, die Plattenfirma wollte es gar nicht als Single rausbringen. Ne?
Wie das also manchmal so ist.
Ja, wie das so manchmal ist. Die haben das halt, die dachten aber dann, ist eh scheißegal, die haben eh keinen Hit. Also und das ist aber ganz gut. Dadurch war das dann so entspannt und ist dann halt eben eigentlich so der Mainstream-Durchbruch von Rosenstolz gewesen. Ja. Und für Romeo und Julia, es ist einfach so, schreib noch mal so ein Lied. Das geht dann halt einfach nicht. Es macht doch keinen Spaß.
Nun ist es ja so, ich habe es erwähnt, ihr habt so viele wunderbare Songs allein für das Projekt Rosenstolz zusammen erschaffen. Und natürlich, glaube ich, gab es doch vielleicht auch die Versuchung, eine Art Jukebox-Musical zu machen. Oder wäre das für euch der Tod gewesen? Es gibt so viele Jukebox-Musicals, die super erfolgreich waren. Weil ich frage deshalb, weil ein Freund von mir meinte, als er das Plakat sah, oh, Romeo und Julia, Liebe ist alles, das ist doch toll. Dann sind dann die ganzen Hits von Rosenstolz da drin. Mann, nee, liebe Schätzelein, recherchier mal. Das ist ein Song, aber der Rest ist neu. Gab es mal diese süße Verführung, dass ihr dachtet, Mensch, eigentlich können wir doch auch noch 10 weitere Rosenstolz-Hits reinpacken und dann noch ein paar neue Songs dazu? War das mal ein Hauch eines Gedanken bei euch? Oder?
Ja, es kam schon diverse Produzenten oder Veranstalter auf uns zu und wollten das von uns und wir sagen immer, dafür sind wir viel zu jung. Also das ist einfach.
Das ist so ein bisschen Vegas, ne?
So, ja, dass man das dann ist irgendwie so ein bisschen, also das ist so, nee.
Und das macht doch jetzt Madonna mit der Greatest Hits Show, ne?
Also, wobei, ich bin aber, ich bin trotzdem dabei, du wahrscheinlich auch.
Ja, noch, oder? Gestern, ich habe ganz glücklich, wir haben gute Tickets.
Aber die Preise sind doch bestimmt wieder egal, wir schweifen
400 Euro.
Nein, nicht ernsthaft.
400 Euro.
400 Euro.
Das ist doch
ja
unfassbar.
Also, aber trotzdem habe ich
ja. Egal.
Aber ich glaube einfach so Jukebox. Wow.
Jukebox.
Ja, ist ein schönes Musicals ist einfach im Moment. Also für Rosenstolz macht mich das überhaupt nicht an im Moment. Mhm. Ich muss sagen, dass das vielleicht irgendwann später, wenn jemand eine ganz lustige Idee hat oder so, das war ja bei Mama Mia auch so, dass diese Geschichte, die wurde ja, die ist einfach so. Das lustig, ist, aber das würde jetzt nicht zu Romeo und Julia passen,
als Jukebox. Nein, das verstehe ich auch.
Nee, und du musst ja dann wirklich, also ich glaube, du musst eine Geschichte für die Lieder schaffen dann, dass die Lieder alle vorkommen können und sowas. Ah, nee. Aber sag niemals nie, ne? Also ich hätte vielleicht. Auch, ganz ehrlich, dass das Liebe jetzt alles drin ist, es war jetzt auch nicht so leicht für uns. Also wir haben wirklich damit gerungen und dachten immer so, ist das gut, ist das nicht gut? Und dann haben wir es ja in so einer Art Workshop mal ausprobiert. Und das hat dann schon eine irre Wirkung gehabt. Und der Text, es wirkt auch nicht aufgesetzt. Das passt.
Finde ich auch. Ich habe natürlich das Musical mir angehört und nun bin ich nicht objektiv, weil ich einfach ein großer Fan von eurer Arbeit bin. Und es gab so viele Melodien wieder, wo ich schon heulen musste. Also ich fand Gudam liebe ich auch. Ich habe Peter schon gesagt, ich und mein Mann sind große Fans, sind auch bei der Deniere dabei. Also
auch echt?
Ihr habt hier einen Fan sitzen.
Ja.
Ganz unprofessionell geoutet gerade. Aber insofern ist es einfach wunderbar, auch wieder, was ihr diesmal für Melodien geschaffen habt. Da drängt sich mir die Frage mal auf und wahrscheinlich ist es ganz schwer zu beantworten, wie lange dauert es eigentlich, bis so ein Werk fertig ist? Ich glaube, das kann man nicht in Tage, Wochen, Stunden eingrenzen, weil es ist ja ein Fluss, ein Prozess. Man sitzt ja nicht da und haut so ein Ding mal eben raus. Aber könnt ihr das ungefähr zusammenfassen, wie lange man zu zweit an so einem Werk sitzt, bis dann tatsächlich
der Punkt ist, ein ganzes Musical
das
oder
ganze Lied? Musical, das ganze Musical Romeo und Julia, was ja wirklich auch sehr, sehr viele Songs beinhaltet. Ich glaube, 27, fast 30 oder so.
Die Leute kriegen ja Angst, aber es sind 25, aber davon sind auch einige nur 60 Sekunden.
Das ist ganz kurz, das ist auch die Obertüre und so, das ist dann so, passend auch nur
Mulder. Da müsst ihr durch. Man kann es nicht so ganz so beantworten, weil theoretisch waren es ja dann sozusagen 8 Jahre, aber wir haben ja jetzt nicht 8 Jahre daran gearbeitet. Aber in dem Fall, vielleicht sind wir auch so intellektuell so ein bisschen zurück, aber wir brauchten auch wirklich 8 Jahre, um das für uns sozusagen, das ist jetzt ready. Und da ist viel Vorbereitung. An sich kann ich es gerne mal mit dem Thema Sex vergleichen. Also natürlich der
Da bin ich aber jetzt gespannt.
Ja, Ulf, nicht nur du kannst über Jim reden. Nein, ich meine, guter Sex kann 3 Minuten dauern oder kann 20 Minuten dauern oder 4 Stunden. Kann auch Stunden,
genau.
Genau, aber oft wird er ja auch dadurch gut, ist zumindest meine wenige Erfahrung.
Mit dem Vorspiel, du redest vom Vorspiel.
Ich rede ja bestimmt nicht über das Vorspiel.
Ja, na, ich weiß nicht, worüber redest du denn?
Du, ich hatte ja schon
jetzt mal... Ich bin auf die Biege echt gespannt. Nee, aber, ja.
Die Lust und der Gedanke daran und sich das Auseinandersetzen damit im Vorfeld, das ist oft schon, also nicht das gemeinsame Vorspiel, so. Und so ist es auch, wenn du einen Song oder ein Musical oder so schreibst, dass wir oft inzwischen dieses, wie sich Leute das so vorstellen, ja, da sitzt der eine am Klavier rum und der andere hat ein Blatt Papier in der Hand und
am
so.
Am besten noch ein Glas Wein in der Hand. Das
genau.
Ja so, man das, denkt ja immer, die Künstler, die trinken dann auch noch Rotwein und so.
Sowieso.
Total hinderlich. Also.
Ja, das ist gar nicht so. Also wir haben inzwischen eigentlich, wir reden erstmal ganz lange über das, was wir dann eigentlich machen wollen. Das ist ganz komisch. Und dann, es gibt ein Lied zum Beispiel bei Romain Duris, das heißt Rosalinde. Das kam ganz zum Schluss. Und wir haben so lange über dieses Lied Rosalinde geredet und auch über diesen Text, dass wir es dann, das schreiben waren vielleicht 10 Minuten oder so.
10 Minuten. Ja. Also das geht dann auch. Ne? Also es gibt Fälle, ja, wo es wirklich fließt, wo man, ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, ja, als nicht
ja, ich glaube, Mensch, das ist auch, Komponist. Wie sagen wir, wir bereiten uns nicht vor. Wir bereiten uns wirklich immer nicht also vor, aber das ist, stimmt nicht ganz, weil eigentlich ist der ganze Tag, also ich glaube, wir beide haben so ganz offene Antennen und man hört und sieht und es, Picasso hat das mal so schön gesagt, der Laie, wie heißt es? Also der macht es.
Jetzt bin ich sehr gespannt.
Der Laie kopiert und der
inspiriert.
Und der Künstler stiehlt. Also das ist so. Picasso hat das ja auch gemacht. Er hat absolut ja wirklich alles irgendwie und wir waren ja auch schon bei Madonna. Das wissen wir ja auch alle. Trotz allem machst du ja immer was Eigenes draus. Also du bist eigentlich, musst du den ganzen Tag offen sein und siehst irgendwas und saugst es auf, ohne daran zu denken und dann auf einmal musst du halt die Schubladen wieder aufmachen, klar, und sagst, ich habe eine Idee, ich habe da was gehört oder gesehen und lass uns doch mal gucken. Wir hören uns auch Musik manchmal an und sagen, guck mal, das ist was, naja, das Lied, also dieser Edith Piaf-Song, das wird irgendwie so passend zur Amme und oder ja. Judy, eigentlich muss die Amme sein wie Judy Garland. Das passiert ja nur, wenn man irgendwie, gerade vor einem halben Jahr haben wir eine Judy Garland-Dokumentation gesehen. Also solche Sachen passieren halt. Ne?
Ohne Inspiration geht gar nichts. Aber nun gibt es ja die berühmt-berüchtigte Schreibblockade, sowohl bei Schriftstellern als auch bei Komponisten, bei anderen schöpferisch tätigen Autorinnen und Autoren. Hat die euch schon mal mit voller Wucht ereilt, so eine Blockade? Und gerade in so einem Prozess, wo es eigentlich vielleicht auch mal ein bisschen, wo ihr euch unter Druck gesetzt gefühlt habt, wäre natürlich noch eine andere Frage, ob manchmal auch Produzenten im Hintergrund, ihr produziert ja auch, aber manchmal gibt es ja auch Druck vom Record-Label etc. Dann ist man ja auch genervt, wenn man irgendwie sagt, es läuft aber gerade nicht. Also gab es schon mal so eine Schreibblockade und irgendwie so einen Moment, wo es richtig ätzend wurde, weil gar nichts mehr ging?
Also das Tolle jetzt von der Reihenfolge her, bei Rosenstolz, da gab es zum Glück keine Plattenfirma, die sich das getraut hätte, uns das vorzuwerfen. Wir haben uns dann immer selber am meisten unter Druck gesetzt und klar, also bei dem Album Die Suche geht weiter, da hatten wir auf jeden Fall, gab es ja Wochen und Monate, wo wir nicht vorwärts kamen. Es ist eigentlich dann, weil dann kam ja noch unser Abschiedsalbum sozusagen, Wir sind am Leben, ist auch lustig. da wiederum hatte man keine Blockade, weil das waren eigentlich sozusagen wie 3 Soloalben von uns. Und
aber es war sehr verwürfelt.
Genau.
Und es war nicht mehr so ein richtiges Konzept.
Und seitdem, ehrlich gesagt, nicht, weil bei Romeo und Julia ist ja das Tolle, wir hatten ja ein Gerüst, an dem wir uns daran langhängeln können. Mit Max Raabe ist es traumhaft einfach, wenn wir mit Max zusammen sind und arbeiten und uns nichts einfällt, dann essen wir Kuchen.
Und aber ich muss ganz ehrlich sagen,
manchmal auch 3 Tage.
3 Tage, also, weil das ist dann, da sitzt man dann da und er sagt dann, ich habe eine Idee. Das? Nee, darauf habe ich keine Lust. Ich habe eine Idee. Ach nee, ich habe doch keine Idee. Und so geht's dann immer. Und ich muss sagen,
aber zwischendurch haben wir uns einander so viel zu erzählen.
Ja,
es ist nie langweilig.
Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen, ich bin da auch anders als Peter. Ich setze mich dann doch unter Druck. Also bei Max Raabe weiß ich, wir hatten wirklich 3 Tage hintereinander fiel uns nichts ein.
Okay, und da habt ihr drei Tage so, Kuchen gegessen.
Oh, ja, 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 und daran leide ich noch heute.
Ich weiß, aber ja, nein, aber nur bei Max sieht man es nicht, ne? Nee, aber ich habe mich dann ich konnte dann irgendwie die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich dachte, scheiße, mir fällt jetzt auch nichts ein, weil wir hatten schon so viel geschrieben und ich setze mich dann schon unter Druck bei sowas. Das ist dann eher als bei dir. Ich bin dann nicht so souverän, aber das ist was Schönes am Altern ist, dass man weiß, jede Blockade geht vorbei. Das ist so wie, wenn man mal nicht einschlafen kann oder wenn man irgendwie sagt, ich habe jetzt gerade keine Lust für Sex, irgendwie was, es kommt schon wieder, keine Angst. Ja. Also so eine Sachen halt alles, das ist schön am Alter.
Ja. Nun seid ihr ja auch privat ein Paar gewesen, ihr habt auch als Paar zusammen gearbeitet, da drängt sich mir die Frage auf, so beim kreativen Prozess, hat es da in der Vergangenheit auch mal richtig geknallt zwischen euch, weil ihr euch überhaupt nicht einig wart oder ist das dann doch klare Trennung gewesen, so privat kann man sich über alles streiten, aber im Schöpferischen seid ihr dann doch sehr auf einer Wellenlänge meistens gewesen oder knallte das auch mal, wenn ihr komponiert habt und wenn irgendwas so ganz anders gesehen habt?
Also es knallt immer noch total.
Aber das gehört wahrscheinlich auch dann dazu.
Ja, das gehört dazu. Ja, wir haben eine sehr anstrengende Dynamik manchmal. Also nicht für uns. Also wir finden das ganz entspannt und normal.
Die anderen brauchen eine psychologische Betreuung.
Die genau. Ja. Und ich meine, das ist ganz ehrlich, Mitarbeiter, also gerade wenn jemand neu mit uns arbeitet, die sind oft schockiert. Also die sind wirklich schockiert, weil die denken immer, jetzt war es das. Ja. Ne? Also mit Türen knallen und mit Absoluten, das war es jetzt und ich hasse dich. Und
aber 4 Minuten später trinken wir zusammen Kaffee und reden über was ganz anderes.
Ja.
Also wir können das inzwischen natürlich richtig. Also wenn wir uns streiten, ist es in 80 von 100 Fällen tatsächlich kreativ. Privat sind wir uns meistens einig.
Ja.
Und es macht einfach immer noch so wahnsinnigen Spaß nach all den Jahren. Also wir haben übrigens jetzt 33-Jähriges am 2. Februar.
Wir haben
das ja
irgendwie, es fiel uns gestern ein, im 2. Februar, vor 33 Jahren haben wir uns kennengelernt in Braunschweig. Und irgendwie, das Ding ist, glaube ich, irgendwie der Antrieb ist, wir haben... Das war ja schon vor 33 Jahren. Wir haben denselben Traum. Das ist also nicht denselben Traum, aber einen ähnlichen Traum.
Von Jim. Mal so. Wir träumen immer von Jim.
Ja, du bist so eifersüchtig, oder?
Also
ja,
ich bin echt
eifersüchtig auf meinen perfekten Tag in Barcelona. Ja. Ne? Das willst du nämlich auch sein. Also machen, meine ich. Nein, aber auf jeden Fall haben wir wirklich, das ist großes Glück. Also wir haben ja 3 Karrieren gehabt bisher. Ne? Also oder
bisher, sind was in hast der du denn noch vor?
Weiß ich nicht. Also wer weiß, was die 4. wird. Aber jetzt die 3. ist ein Musical.
Ja.
Die 2. war, dass wir für andere Künstler schreiben.
Aber eben auch Soundtracks. Ne? Das ist ja,
ja so, genau.
Ne? Soundtracks
sehr erfolgreich. Und die 1. war halt im Rosenstolz. Mhm. Und das ist natürlich irgendwie, da haben wir großes Glück, dass wir da irgendwie immer so Hand in Hand irgendwie da reingehen und sagen, oh, dazu habe ich auch Lust.
Ja,
das ist echt ganz großes Glück, weil es gibt ja auch, es hätte ja auch sein können, das ist mein Traum mit dem Musical und Peter sagt, oh, ich kann damit gar nicht und es macht keinen Spaß.
Ja.
Und dann muss man wieder so einen Kompromiss finden und wir haben es wirklich, ich glaube, das Schwierigste war nach Rosenstolz in die 2. Reihe für Peter zu gehen. Das war erstmal ein Jahr brauchtest du, um...
Was, ich bin in der 2. Reihe?
Deswegen bist du ja auch ein bisschen mehr geworden, damit man dich besser von beiden sieht.
Ne? Aber kann man ja sagen, ist dann ja auch eine Ambivalenz, weil du hast ja auch Panikattacken auf der Bühne. Es war dir ja gar nicht immer recht, in der ersten Reihe zu stehen. Ne? Ja,
okay, das Schlimme ist, dass es halt ein Widerspruch ist und Peter das sind doch irgendwie, glaube ich, vermisst
fand
hat.
Das doch geil.
Er fand es natürlich geil. Er fand es auch geil, auf der Straße erkannt zu werden. Es ist doch immer so eine Ambivalenz.
Ja, ich gehe mal zu Jim, während ihr redet.
Ja, nein, aber es ist doch, ich meine, weißt du, ich frage alle wegen Auto. Auch, das ist mir zu viel. Und dann so, und dann läuft man auf einmal unerkannt und das ist dann auch nicht schön.
Also unverschämt?
Also, es ist so.
Ja, natürlich. Also, dass ich nicht mehr auf der Bühne stehe, das größtenteils ist es schön. Aber natürlich komme ich jetzt langsam ins Alter, wo ich dann schon wieder entspannter werde. Und neulich das, was ich mit Kim in irgendwelchen Fernsehsendungen rumzuhüpfen, das hat mir wirklich ehrlich gesagt richtig Spaß gemacht, weil ich irgendwie das nicht mehr so wichtig nehme. Und das ist dann auch schön. Aber ich habe jetzt keine, darüber habe ich noch nie so richtig nachgedacht, aber du hast total recht, Ulfi, das ist wirklich so, die meisten Sachen, die wir so machen, die sagen wir immer gleichzeitig ja oder halt nein.
Ja, das ist glaube ich, unser großes Glück.
Ja, ja, ja.
Und das ist so anders. Und ich muss dazu sagen, das haben wir auch festgestellt, wir sind einzeln nicht so gut. Also ich meine, das klingt jetzt so ein bisschen vermessen, aber wir sind wirklich, wenn Peter was alleine macht, ist es gut, aber halt nicht irgendwie so gut, wie wenn wir es gemeinsam machen.
Ja, dann wenn
ich
weiß, so
ich mache ja, ich mach ja gar nichts alleine. Ne? Also ich bin viel zu faul dazu. Aber Peter ist wirklich so ein Workaholic, der macht ja dann oft auch. Und das ist irgendwie, und das haben wir gelernt in den letzten Jahren, dass das ist dann doch, dass wir die Potenz füreinander aufheben, weil irgendwie macht's kreative Potenz, macht das irgendwie Sinn? Und durch die Reibung, weil wir halt miteinander so ringen um die Wörter.
Aber ich bin halt auch so, kennt ihr noch diesen Ausdruck so von Parteien, die eine Doppelspitze haben und sowas alles? Und
die Grünen.
Nee, ich will jetzt nicht über Politik reden, sondern ich meinte nur, irgendwie, ich glaube, dass dieser Gedanke doch viel Wahres hat und dass es was Gutes ist. Dass man zu zweit einfach auf der einen Seite stärker ist, aber auf der anderen Seite nimmt man sich zu zweit auch gar nicht so wichtig, weil was wir uns vor anderen Leuten auch fetzen,
ja.
Und dadurch merken die Leute auch, ja, man kann uns auch mal Kontra geben.
Ja, ja, also ihr seid keine Mimosen. Aber na gut, ich glaube, Künstler sind am Ende doch irgendwie alle Mimosen. Also selbst ich bin eine Mimose, obwohl ich nicht ansatzweise so schöpferisch tätig bin wie ihr. Aber natürlich jetzt auch zu schreiben, Journalismus ist, finde ich, auch ein kreativer Prozess. Und da kann man auch eine kleine Mimose sein. Ich glaube, wenn man so tolle Sachen macht wie ihr, dann kann man auch empfindlich sein. Das, finde ich, gehört auch dazu, oder? Diese Durchlässigkeit,
ja.
Oder?
Und ich, das Blöde ist ja irgendwie, jede gute Kritik lese, überfliege ich und jede schlechte
saugst du auf,
ich auswendig. Und das macht dann fertig und das ist total sinnlos, total Quatsch. Und jeder Therapeut würde sagen, da musst du dran arbeiten, das wird nicht besser.
Ja. Wie definiert ihr für euch das Wort Liebe? Was ist Liebe, außer dass Liebe alles ist, wie euer wunderbarer Titel das schon sagt? Aber jeder würde da, glaube ich, auch irgendwie anders drauf antworten, auf die Frage, was ist Liebe?
Ja, ich glaube, dass Liebe einfach, dieser schöne Satz, dass Liebe Flügel verleiht, das stimmt auf jeden Fall. Weil Beispiel, als ich mich in Ulf verliebt habe, da war ich irgendwie so gefangen in mir selbst, habe studiert, war unglücklich und auf einmal verliebe ich mich in Ulf und sage, ach, weißt du was, ich kann doch eigentlich mein ganzes Studium hinschmeißen und nach Berlin ziehen und mal gucken, was das Leben so mit sich bringt. Und das war dann 1000 Jahre später, also eigentlich nur 20, als ich mich dann in meinen jetzigen Mann verliebt habe, hatte ich auch auf einmal diesen Mut zu sagen, also ehrlich gesagt hat er den größeren Schritt gemacht. Er ist ja aus London nach Berlin gezogen in das Abenteuer. Aber auch für mich war es ein Wahnsinnsabenteuer, neben meinem Ex-Mann zu wohnen und den neuen Mann bei mir einziehen zu lassen und gar nicht zu wissen, wird das eigentlich funktionieren. Und das so eine Kraft kriegt man dann halt durch die Liebe, oder?
Ja,
das war zwar jetzt nicht die Antwort, was Liebe ist.
Nee, das ist ja irgendwie,
das, glaube ich, doch, weiß aber keiner.
Nee, nein. Ich finde, das ist schon mal, es hat ja so viele Gesichter, so viele Facetten.
Genau.
Eine hast du jetzt genannt.
Also es gibt ja die unterschiedlichen Lieben und ich finde es immer so diskriminierend, wenn man irgendwie die romantische Liebe ist, die Liebe, ich bin gerade Single ich werde dann immer von einigen Freundinnen oder
Freunden. Ihr könnt jetzt alle E-Mails schreiben.
Nee, ich habe doch Jim. also die, nein, aber
wahre große Liebe.
Ja, nein, aber es ist wirklich so, da gibt es dann immer so, und hast du jemanden gefunden? Und so, nee. Du irgendwas falsch? Ja. Und dann, ich hab da den Dirk, der würde doch passen. Der ist 63. Naja. nebenbei, es gibt auch sehr viele sehr attraktive 63-Jährige, muss
total.
Ich sagen. Aber
Age,
nein, aber ich meine, das Ding ist halt, ich habe halt irgendwie, ich finde auch das freundschaftliche Liebe, also dass dieses freundschaftliche Liebe schon allein das klingt, dass es halt so viele Farben gibt.
Ja,
und ich weiß,
ihr liebt
das
euch
so
ja auch weiterhin.
Ja,
also
genau.
Das beste
und die
Beispiel
Liebe ist so,
Liebe.
Ich fühle mich so aufgehoben und ich fühle mich auch so befriedigt mit Liebe. Also ich werde wirklich geliebt. Also ich habe eine tolle Schwester, ich habe ganz viele tolle Freunde und wir sind ja auch so eine Ersatzfamilie. Ne? Wir sind ja wirklich wie so eine Art kunterbunte Familie.
Ich glaube, aber ohne das Wort Ersatz würde mir das besser gefallen.
Nee, wir sind Familie, Ersatzfamilie, Ersatz von was, du hast total recht. Ja. Und das ist irgendwie, ich war früher anders drauf. Also wir hatten ja eine offene Beziehung, wir waren 20 Jahre zusammen, hatten eine offene Beziehung und ich habe mich, glaube ich, alle 3 Minuten neu verliebt und da auch mal dieses Butterfly-Feeling gehabt. Ist schlimm. Das ist aber, glaube ich, hormonell. Also es ist wirklich so, dass man da ein bisschen ruhiger wird. Jetzt vermisse ich das sogar. Jetzt bin ich Single, jetzt könnte ich mich alle 3 Minuten verlieben und ich verliebe mich nicht. Also es ist wirklich
jetzt ist wieder dieser Moment, wo ihr...
Die aber bitte mit interessanten Bildern.
Ich wollte gerade sagen, haben halt Bilder,
also
Filme.
Nicht nur irgendwelche Filmchen. Komischen Filterbilder.
Wir machen also nicht, einen,
oder Fake oder Fake Sachen. Nein, aber es ist wirklich es ändert sich wirklich was und irgendwie manchmal vermisse ich das auch so dieses Schmetterlingsding, ne, dass man irgendwie jemanden kennenlernt und dann am nächsten Morgen die ganze Zeit, oh Gott, der hoffentlich schreibt er mir jetzt eine Nachricht und sowas, ne?
Das geht uns, glaube ich, allen so.
Ja.
Also ich finde das insofern so spannend, weil ich mit meinem Mann dieses Jahr 29 Jahre zusammen bin. Also wir hatten auch mal Krisen, aber haben es dann doch irgendwie geschafft, waren jetzt gerade 7 Wochen zusammen im Urlaub und wir sind immer noch ein Paar. Also es hätte ja für einige das aus sein können. Und da ist eine ähnliche Energie. Also mein Mann verliebt sich auch gerne mal in andere, nicht alle in alle 3 Stunden. gefunden, aber ja. Der ist auch so drauf. Wir haben auch eine offene Beziehung, aber es ist bisher nie passiert, dass wir uns in jemand anders verliebt haben. Aber ich will jetzt auch nicht abschweifen, wir reden ja über euch und nicht über mich.
Nee, klar, aber das ist so.
Aber ich erkenne mich da ein bisschen auch.
Ich weiß, und jetzt haben wir es ja mit Rom und Julia zu tun, ne? Das ja. Ist, um da wieder den Bogen zu kriegen. Da ist es ja wirklich so, wir sagen ja immer, es müsste Liebe ist alles. Und dann müsste es noch ein Untertitel Hormone, weil ehrlich gesagt, die beiden wollen miteinander in die Kiste steigen.
Natürlich.
Und die sehen sich. Wie sollen die, das ist immer die größte Liebesgeschichte aller Zeiten. Ja, klar. Die sehen sich, finden sich wahnsinnig anziehend. Und natürlich, also als Teenager, da ist man ja eh so. Das
ist auch alles dramatisch
so, und ja, over und, the top. Und dann heiraten sie halt eben, damit sie schlafen können miteinander, weil das wurde so damals gemacht. Und dann, das war ja, war's ja schon, die eine Liebesnacht. Und dann muss ja Romeo schon davon gehen und dann alles andere folgt. Ja, also sie sehen sich ja eigentlich gar nicht mehr lebend. Und irgendwie ist das, glaube ich, wirklich Leidenschaft und hormonell. Und ja, also das ist so irgendwie, wenn ich drüber nachdenke, deswegen haben auch das so, die erste Liebe ist ja auch so, dass man denkt, in dem Alter denkt man, man wird sich nie wieder so verlieben. Was wäre passiert, wenn Romeo und Julia weitergelebt hätten? Ich glaube, nach einer Woche.
Ein paar Therapie irgendwann.
Ja, und dann wäre vielleicht dann doch irgendwie Romeo mit Mercutio zusammengekommen. Ja, auch das hätte passiert.
Genau, vielleicht wäre Romeo ja dann mit Mercutio zusammengekommen.
Als bisexueller
Mann. Oder mit Jim.
Ihr seid ja nicht nur ein Traumpaar der deutschen Komponistenszene gewesen und seid es bis heute, sondern ihr seid eben auch ein Paar gewesen. Wenn ihr heute mit Abstand darauf zurückblickt, auf eure Beziehung, könnt ihr klar kristallisieren, woran am Ende diese doch sicherlich auch großartige Liebe, dieses tolle, synergetische, gescheitert ist? Oder ist das zu komplex? Würde das jetzt irgendwie eine Stunde dauern? Also es ist natürlich, ich weiß, eine schwere, große Frage, aber könnt ihr das
mit einem Satz beantworten? Die ist nicht gescheitert.
Ja. Das ist transformiert.
Das ist eigentlich das Schönste. Ja, ja. Also so, die ist überhaupt nicht gescheitert, weil ich würde keinen einzigen Tag missen wollen. Hm. Und ich liebe Ulf so sehr. Wir sind total miteinander verbunden. Aber es ist halt, die Liebe hat sich halt transformiert. Hm. Also Ulf ist sozusagen mein Bruder, mein bester Freund. Aber
der Sex wird eh immer unwichtiger. Das hören nicht alle gerne. Aber das ist schon Fakt.
Aber es ist also, ja nicht nur das Sex-Ding. Ich glaube, es ist trotzdem was anderes. Es ist so.
Emotionen sind da.
Nee, ich glaube, oder? Auch das muss ja jedes Paar für sich. Ich habe neulich so ein total. Das ist Jim schon wieder. Der versucht wirklich aus allen Leitungen, Ulf.
Ulf, bitte.
Der schwule Mercutio. Das stimmt.
Nee, ich glaube, dass das Aufregende ist, dass wir alle zusammen ja eine ganz neue Generation sind. Wir werden jetzt alle, so, wenn wir Glück haben, doch relativ älter. Mhm. Es gab keine Role Models für uns und wir haben diese Riesenchance, eigentlich unser Leben uns so zu gestalten, wie wir es gerne möchten. Und bei uns beiden war glücklicherweise auch noch zur selben Zeit, im selben Alter eigentlich das Gefühl.
Ähnlich wie beruflich haben wir es auch wirklich privat irgendwie geschafft, da auf einer Spur zu sein. Ne? Also es war irgendwie, na klar, es war das Ende von Rosenstolz. Ne? Das ist alles, das kam alles zusammen und wir waren beide, glaube ich, sehr erledigt und ausgebrannt. Also wir hatten beide zur selben Zeit auch eine Depression. Also das war ja, Peter hatte das Burnout gehabt. Das ist ja eigentlich eine Depression und ich hatte die auch gehabt. Also eigentlich letztendlich waren wir nicht so laut wie Peter, aber wir haben eigentlich ein Jahr geweint. Wir haben, glaube ich, jedes Restaurant vollgeheult und dann haben wir uns zur selben Zeit in unterschiedliche Männer verliebt. Und es war ein bisschen so dieses Gefühl, wir waren Anfang 40 und so diese Sehnsucht nach Leidenschaft. Nach leidenschaftlicher Liebe.
Schmetterlinge, ne?
Und allem. Und das hat richtig, das hat wehgetan. Die Transformation war nicht leicht. Also das ist für jeden, also wir haben viel, viel geredet und wir hatten auch mal eine Woche, wo wir uns nicht sehen konnten und dann auch gestritten und wir hatten aber zur selben Zeit ganz viel Angst gehabt, dass wir uns entfremden.
Ne? Aber Olli, wäre es dir nicht auch, also ich denke, ich frage mich manchmal, also man hätte auch sich ein paar Tränen sparen können, wenn wir früher schon gute Hilfe gehabt hätten, professionelle Hilfe. Eigentlich musste man uns beiden nur klar machen, dass wir einander sowieso nie verlieren werden.
Das ist halt so toll
und das ist so gesellschaftlich tatsächlich noch so ein Tabuthema irgendwie, denke ich
manchmal. Da gibt's auch die Therapeuten. Ich muss ganz ehrlich sagen, Therapie ist ganz, ganz toll, aber du musst halt erstmal gute Therapeuten finden.
Ja, das
ist
Holla.
Echt fucking schwer. Ja. Und wir hatten
kannst auch ganz
da ein bisschen Pech gehabt. Ne?
Finden, ja,
die ja, also weil das diese Klischees, also wie müssen Beziehungen sein? Also wie müssen eine Liebesbeziehung, wenn man schon sagt, Liebe hat so viele Schattierungen. Klar. Ich glaube, es gibt auch ganz viele Beziehungen, die weiterleben ohne, also wir kennen da auch Leute, die haben halt, die lieben sich, haben aber keinen Sex.
Ja, aber das ist doch das Tolle und ich glaube, das wünscht sich ja auch jeder Mensch, der einen anderen Menschen über viele Jahre geliebt hat. Mhm. Und auch natürlich, wenn die Liebe sich verändert, ist es wunderbar. Aber da die Frage an euch, das ist ja auch ein Prozess gewesen. War das auch ein sehr harter, schmerzvoller Prozess? Weil ihr habt es geschafft, ihr seid jetzt toll zusammen, ihr liebt euch wie Brüder, ihr habt weiterhin sehr schöne Zeiten zusammen, arbeitet zusammen und lacht und weint zusammen. Aber das muss doch auch ein ganz, ganz harter Prozess gewesen sein für euch, diese Transformation zu überstehen. Oder war das gar nicht so schwer im Nachhinein? Klar, es kam ja alles zusammen, wie ihr sagt, dann habt ihr beide Depressionen gehabt und das ist ja, es zieht einem ja den Boden unter den Füßen weg in der Zeit.
Es war echt eine beschissene Zeit. Ja, es war wirklich, ich kann nur sagen, also mir ging es überhaupt nicht gut und dann war ich auch noch unglücklich verliebt. Ich glaube, du warst auch nicht so glücklich am Anfangs verliebt. Das hat echt so lange gedauert. Also das war alles wirklich so, das war...
Ja, mein erstes Verliebtsein, das hat halt nicht funktioniert. Das wurde dann nicht mein jetziger Mann sozusagen. Aber natürlich muss man sich auch eingestehen, dass es war halt von allem zu viel. Also ich war ständig auf Tournee und dann habe ich zu viel gekifft, dann habe ich zu viel getrunken, dann habe ich zu viel geraucht und dann bist du so ganz schnell in so einem Rhythmus drin. Das war einfach ja dann auch nicht gesund. Und
ihr war noch wirklich so ein bisschen, das war so, dass ohne zu sehen, was mit uns passiert, waren wir so ein bisschen auch verwöhnte Popstars, beide. Also ich meine, Peter, naja, eigentlich ganz schlimm, ne? Also ich war ja noch nicht mal auf der Bühne und trotzdem, es war ja so ein Riesenapparat, Rosenstolz, es war ja wirklich auch die Touren, die waren ja immer auf Tour, ne? Und ich hatte natürlich das große Privileg, irgendwie nur anfangs da zu sein, dann war ich alleine und sowas und bin viel verreist und wir waren schon verwöhnte Biester, die irgendwie ab 8 Uhr halt eben dauerbekifft waren. Das ist einfach die Wahrheit.
Ja,
das aber tut nicht gut. Und das ist total beschissen und das macht was mit dir. Und irgendwann mussten wir, also auch deswegen, die Depressionen kommen ja nicht nur aus, es ist ja oft auch wirklich ganz profan, weil man einfach Missbrauch mit irgendwas hat. Und da waren wir auch noch schlaftablettenabhängig, kommt auch noch dazu. Gut, also so viele Sachen, volle Programm und das hat dann halt eben, ja, da muss man dann halt, das muss man wirklich alles entgiften auf jede Art.
Ihr habt diese wunderbare Zeile in einem Song, ich glaube, kein Wort tut so wie vorbei. Da kommt die Zeile vor, am Ende ist man klüger, könnte die Zeit nur rückwärts gehen. Mhm. Ist das auch autobiografisch? Also habt ihr natürlich im Nachhinein schon auch die Mechanismen dann durchschaut? Ihr habt ja gerade eine Analyse auch gegeben, eine kleine. Es war natürlich alles viel komplexer, gar keine Frage. Liebe ist so viel komplizierter und alles an Schattenseiten, an tollen Dingen, die es mit sich bringt. Ist das eine Art autobiografischer Text oder ist das...
Falsch. Der ist man ja immer klüger. Also das ist so, blöderweise, Rom und Julia fängt ja auch mit einer Art Rückblende an. Ne? Also das war so...
Aber ist es nicht trotzdem so, das eine ist jetzt das, ich liebe auch den Inhalt und den Text.
Das ich weiß, jetzt, was du sagen
willst. Das ist jetzt für Rom und Julia geschrieben, aber an sich, ich als Peter bin natürlich mehr Edith Piaf. Also das muss ich jetzt schon sagen. Also natürlich war das nicht gerade so klug, habe ja auch noch so spät angefangen zu kiffen, mit 35 jeden Tag zu kiffen. Mhm. Also zwischen 35 und 42 so viel zu kiffen, das war natürlich jetzt nicht klug, aber trotzdem habe ich es ja gemacht und ich kann jetzt noch nicht in Sack und Asche gehen und sagen, das war so ganz dumm.
Nee, und ich muss auch ganz ehrlich sagen,
Fehler war,
gehört dann dazu.
Wir hatten auch großartige Zeiten gehabt.
Ja, das ist
und ich finde, das gehört auch dazu. Also nicht, dass man jetzt unbedingt kiffen muss, aber ich finde, es gehört dazu, dass man auch Dinge probiert und auch wenn man auf die Schnauze fällt, dann ist das ein Teil des Lebens und man lernt daraus und auch wenn man dann durch ein Tal der Tränen gehen muss. Ne? Also das ist ja
richtig, so. Aber trotzdem jetzt, falls der oder die eine etwas Jüngere das hört, dann ich habe überhaupt nichts gegen Kiffen, um Gottes Willen, aber es ist nicht so gut, das jeden Tag zu tun, weil du kriegst dann trotzdem irgendwie abgleiten sozusagen und ins Traurige und die Lachflashs gehen auch weg und der Sex ist dann auch nicht ständig besser.
Ja, nee, und du brauchst insofern immer mehr.
Ja. Insofern finde ich eigentlich total wichtig, dass man über sowas einfach redet und da nicht verkrampft ist und aber auch nicht sagt, ja, mach's auf gar keinen Fall oder so. Nee, also nee, das bereue ich schon nicht.
Okay. Das Ding ist ja auch immer, es heißt doch auch immer, Leute, die kurz vorm Tod, die bereuen nicht, was sie alles gemacht haben, sondern was sie nicht gemacht haben.
Richtig, so sieht's aus.
Und ich meine, ganz ehrlich, wir hatten auch schon mega Zeiten und auch, wir sind nun mal, also ich bin ein Hedonist und fall damit des Öfteren auf die Schnauze. Das heißt nicht, dass das besser oder schlechter ist, aber so ist es halt.
Ich sehe das genauso und ich finde auch, man muss alles mal ausprobiert haben im Leben, auch wenn es, wie gesagt, manchmal schmerzhafte Konsequenzen mit sich zieht. Nun habt ihr es geschafft, ihr liebt euch weiterhin, aber wenn jetzt im Worst Case aus der Liebe tatsächlich Hass geworden wäre, Hättet ihr euch dann trotzdem vorstellen können, weiter kreativ zusammenzuarbeiten? Weil es kann ja auch eine interessante Spannung und Reibung geben. Oder klar, du lachst jetzt, ich verstehe es auch. Aber natürlich, ihr seid ein Traumduo. Ihr habt so viel Potenzial. Und natürlich überlegt man das auch. Hey, ist das jetzt schlau, auch wenn wir uns privat überhaupt nicht mehr grün sind und sowas von auf dem Senkel gehen? Ich glaube, ich gehe euch trotzdem ab und zu mal auf dem Senkel. So ist es ja nicht.
Absolut.
Wäre das überhaupt eine Überlegung gewesen oder wäre das einfach unmöglich? Wenn einfach da nichts mehr gewesen wäre, nur noch Hass und ich möchte diesen Menschen privat nicht mehr um mich haben, aber ja, für den Job und für die Kreativität versuche ich es mal.
Kann ich ganz definitiv sagen, ich kann, wenn irgendwas abgeschlossen ist für mich, weil ich merke, es tut mir nicht gut, dann kann ich da total hart sein. Das war aber nicht ein Tag zwischen uns der Fall. Also ich könnte gar nicht mit jemandem zusammenarbeiten, jeden Tag, den ich hasse, aber mit Hass ist es ja eh so.
Ja, Hass ist ja immerhin noch ein Gefühl, ne?
Also aber nicht, wenn man sagen, nicht mehr aushalten oder weil nicht gut tun, na klar, wir tun uns auch oft nicht gut. Aber das überwiegt immer noch, dass
das. Es ist immer ein bisschen immer Öl auf Gas auf Feuer irgendwie. Es ist alles so Feuer auf Feuer. Aber nee, ich glaube, ich hatte ja irgendwie, also als wir uns getrennt hatten, dachte dann mal ganz kurz irgendwie, Mist, vielleicht steige ich hier ganz aus. Weil das ist ja auch immer ein bisschen so, wir wussten damals, muss ich ganz ehrlich sagen, nach Rosenstolz, also bei der Trennung, habe ich gedacht, na vielleicht war das ja auch wirklich nur so diese Magie. Das gibt's ja so, dass man eine Sache gut macht, also so eine Band und alles andere, das ist nur ein Zufall. Ne? Mm. Das hat man eh die ganze Zeit, dass man immer denkt, man ist ja eigentlich ein Hochstapler und kann nichts. Und das ist eigentlich nur Fake und das hat mal so geklappt, das ist durch Zufall. Und ich dachte dann irgendwie, okay, wie viel Geld habe ich verdient? Vielleicht mache ich so, dass ich dann irgendwie Apartments kaufe und die dann vermiete in Barcelona. Ich habe wirklich so eine Pläne hatte ich im Kopf, habe mich total unwohl gefühlt. Also
dich
so ganz
bei einer
blöd.
Schlüsselübergabe zu treffen,
vor allen
schon
Dingen,
allein.
Das wäre alles total schief gegangen. Aber klar, hat man so eine Gedanken und hat mir aber auch Angst gemacht. Aber wahrscheinlich...
So ein Rental.
Was wolltest du machen?
Ich habe so einen Gedanken nicht gehabt. Nee, weil es auch immer die Musik ist oder das Texten. Ja.
Gab es denn Dinge, die ihr euch auch gegenseitig verzeihen musstet? Weil ihr habt es ja schon gesagt, also es fliegen auch heute noch manchmal die Fetzen. Mitarbeiter sind manchmal ganz verstört, wenn sie die Energie zwischen euch erleben. Und wenn man tatsächlich nicht die brüderliche Liebe, sondern die Liebespaarliebe lebt, dann kann es ja noch emotionaler werden. Gab es da Dinge, die ihr im Nachhinein in Anführungsstrichen bereut? Klar, wenn du jetzt wie Edith Piaf sagst, non, je ne regrette rien, dann sehe ich das ein. Aber war da mal so ein Punkt, wo ihr sagt, doch, das verzeihe ich dir oder das bitte ich dich mir zu verzeihen, weil da sind einfach Dinge passiert, die nicht hätten passieren sollen dürfen?
Ach, ich weiß es nicht, das ist ja auch immer so, ich finde eher, ich kann eher was Positives sagen, ich finde es so ganz toll, dass Ulf einfach, je älter er wird, auch umso geradliniger wird und seine Meinung einfach vertritt und sagt, und das war oft so ein Streitpunkt zwischen uns. Ich bin einfach ein nervendes Energiebündel, ich weiß, dass ich gehe damit oft so auf den Zeiger. Andererseits ist das Ulfi aber auch, was?
Ja, ne, es ist wirklich, was du sagst, ich war so ein Rumdruckser, ne, also ich bin, irgendwie ist es in unserer Familie so ein bisschen drin, dass wir irgendwie immer so, es ist halt auch, wie ich aufgewachsen bin, glaube ich. So
ich wollte jetzt gar nicht, dass du
mich damit outest, aber nein, das ist, glaube ich, wirklich so eine Sache, lieber das Pflaster abreißen, ne, sofort. Das musste ich lernen. Ne? Ich habe immer gerne drumherum gedruckst und Peter ist ein Pflasterabreißer. Und
ein schönes Bild.
Das sind unsere Eigenarten. Aber
dafür bin ich halt oft dann auch zu spießig oder zu, nee, spießig eigentlich nicht, aber zu, also ich bin immer sehr moralinsauer.
Sag jetzt mein Lieblings.
Das ist so ein Wort von Ulf.
Von Ulf, von mir. Also ich sage mal, oh, Peter, bitte sei jetzt nicht so moralinsauer. Ist natürlich auch immer leicht, ne? Es ist auch immer so, wenn man in einer Beziehung lebt und dann bin ich bin nebenan, ne? Also wir wohnen in einem Haus, in derselben Etage, getrennte Wohnung und die beiden kommen dann so mit ihrem Hund raus und ich angefeiert nach Hause gerade, ne? Also jetzt leider nicht mehr so oft, aber ich habe
unser
auch
Hund
mal,
ist älter geworden.
Das Ding gewesen, dass ich mir dachte, Scheiße, irgendwie. Wirklich einmal kam ich so um 7 nach Hause und dann dachte ich irgendwie so, oh Gott, hoffentlich finde ich jetzt, kommt jetzt nicht Peter raus mit dem Hund, weil er Gassi machen muss. und sieht mich und dann denke ich immer gleich,
also, sag mal,
das ist ja, nein, genau, nein, aber das ist so typisch ich und ich denke dann im nächsten Moment, denke ich, das muss mir doch scheißegal sein.
Ne? Also erstens können Sie das ja scheißegal, mhm. Zweitens, wann würde ich denn um 7 Uhr morgens mit dem Hund rausgehen? Ich bin doch nicht verrückt.
Du bist also auch kein Early Bird. Ne? Ja. Wobei, du hattest mir beim letzten Gespräch erzählt, dass du erstaunlich wenig Schlaf brauchst oder ja. Hat sich das inzwischen
auch,
ja, aber echt, ja. Deswegen stehe ich ja nicht auf und gehe mit dem Hund raus.
Nein, aber das sind so Sachen, deswegen sage ich immer, Peter, sei nicht so moralinsauer.
Ja, ja.
Nun ist es ja so, dass es ist bei euch sehr kompliziert gewesen, weil so viele Dinge zusammenkamen. Also die Trennung, dann auch Rosenstolz aus, ihr habt beide Depressionen gehabt, aber nach diesem doch großen Gewitter und diesem Tal der Tränen, wie lange hat es gedauert, bis ihr dann auch wirklich loslassen konntet und frei gewesen seid für eine neue Liebe? Das ist ja auch bei vielen verschieden. Einige können sich schon nach einer Woche neu verlieben. Das ist ganz komisch, das ist wie so ein Schalter umdrehen. Andere sind erstmal 2 Jahre nicht in der Lage, sich überhaupt zu öffnen. Wie war das bei euch?
Ich glaube, das geht nicht nach Kalender. Ich glaube einfach, also bei mir zumindest, das muss ich sagen, dass ich, das meinte ich jetzt auch vorhin mit der professionellen Beratung oder so und dass man, ich glaube, wenn man einfach nach so einem Schemabuch lebt und sagt, ich muss das eine erst verarbeiten, bevor ich für das andere offen bin und so, muss ich sagen, es mag Menschen geben, die so funktionieren. Ich bin überhaupt nicht so, weil viele Dinge, ich gehe auf Glas, das ist ein Lied von uns, das habe ich geschrieben, das ging dann gar nicht um Ulf, das ging um meine Beziehung davor und ich habe mich beim Schreiben, du weißt das ja, so reingesteigert, dass ich wieder völlig in den verliebt war, nur bei dem Schreiben. Und ich glaube, so eine Verarbeitung ist doch auch schön. Also ich weiß immer nicht, ob das so gut ist, dass man sagt, ich muss etwas verarbeiten und dann für das nächste bereit sein. Deswegen, meine Übergänge sind immer fließend. Aber wichtig ist, dass man offen ist.
Ja, na gut, ich kann es ja immer nur, wie es war. Also es war, wir waren 20 Jahre ein Paar und es war, wir waren halt eben am Ende auch wirklich miteinander, wir waren so ein bisschen ausgebrannt. Also diese leidenschaftliche Liebe, die war einfach wirklich verloren. Das muss ich einfach sagen. Es war wir haben uns irre geliebt. Wir hingen auch aneinander. Es war keine Gleichgültigkeit, das Gegenteil, aber es war halt eben keine Leidenschaft mehr da. Und da war natürlich so eine Stau, der dann irgendwie bei oft, ich sage mal, der erstbeste Mensch hat das dann abbekommen, wie so ein Regen von Leidenschaft. Und ob es der Richtige war, weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall hat der es abbekommen. Naja, hätte ja auch jemand anders sein können. Der hätte es vielleicht gern mein Leben ganz andere Bahn bekommen, aber ja. Das war wie so eine Explosion und danach, also wie gesagt, ich hatte ja dann 7-jährige Beziehung gehabt und mit dem Menschen bin ich auch immer noch sehr eng befreundet, aber seitdem habe ich mich komischerweise, und das ist jetzt auch schon, ich bin jetzt so 4 Jahre und so, ich habe zwischen meinem Freund gehabt und sowas, aber irgendwie, ich frage mich auch, was ist denn los? Warum habe ich denn mich gar keine... Warum verliebe ich mich denn nicht
mehr? Kann man halt nicht.
Ich frage mich dann auch immer. Und dann denke ich mir, vielleicht passiert das mit 69 erst wieder, ne?
Oder 68.
Oder 68.
Das soll auch sehr oft vorkommen.
Oder 64. Aber weißt du, das ist so, es ist ein Mysterium.
Es ist alles ein Mysterium, ihr Lieben. Und ich habe ja auch schon mit Peter ein wunderbares Gespräch geführt, ähnlich schön wie mit euch heute beiden. Und mir gingen immer so viele Dinge durch den Kopf. Allein das Thema, als schwuler Mann älter zu werden, das ist so ein spannendes Thema, wo man auch stundenlang drüber reden könnte. Also wie man da damit umgeht. Da
müsste es viel mehr Podcasts geben, weil ganz ehrlich, das ist wirklich, was mich ein bisschen aufregt, ist irgendwie, dass schwule Mann, man hört ja eigentlich, mit 40 ist man ja eigentlich unsichtbar.
Genau, das, wobei das ändert sich, Gott sei Dank. Also ich finde,
es ändert sich wirklich. Es ändert sich und
auch durch die Diversitätsdebatte und überhaupt. Also das finde ich auch toll, dass das alles
weil offener wir so viele geworden sind. Ist. Ja. Also das ist nämlich auch was Gutes.
Generation.
Zwischen euch. Ja, weil wir einfach dadurch auch laut sind. Und dadurch gibt es natürlich uns auch einen Film und in Serien. Und das Thema halt eben, das ist eigentlich auch geil, ist älter zu werden. Total. Es ist schrecklich und es ist ganz toll.
Es ist eine Ambivalenz. Es hat beide Seiten.
Also und das ist das ist so genauso wie für Frauen älter zu werden. Also das ist so, würden jetzt Heteromänner würden wahrscheinlich sagen, na ich auch. Hallo, ist für mich so auch hart. Ja, also deswegen älter werden ist eine Bitch.
Generell, es ist dann anstrengend.
Ja.
Was liebt ihr aneinander bis heute unendlich?
Stille. Nein, also ich kann das. Bei Peter ist es wirklich so. Peter ist Es ist irre, also er ist sofort da, ich wüsste Tag und Nacht und da gibt's eigentlich, ich muss nur anrufen und sagen, Peter, ich habe ein Problem, ich muss mit dir reden und Peter würde sofort, was ist los und er würde da sein und er würde, egal was ich gemacht habe, was ich Schlimmes gemacht habe, er würde, ich fühle mich und das ist was ganz, das muss ich echt sagen, ich fühle mich bedingungslos geliebt und das ist, sagt man ja eigentlich nur über seine Mama, ne? Also
ich bin deine Mutti.
Aber das finde ich wunderschön. Ja,
figurlich ist aber bist so. Du weit weg davon. Meine Mutter war bis zum Schluss
Ist das gemein?
Die deutsche Cher. Diese die deutsche Cher.
Sagt er sowas Liebes?
Leider schon mit 56 gestorben. Nein, aber
Zuckerbrot und Peitsche.
Aber ja, Zuckerbrot und Peitsche. Aber es ist wirklich so, dass ich fühle mich echt geliebt und ich weiß auch, dass ich meine, das ist ja über nach 33 Jahren entmystifiziert man sich ja auch. Ne? Er kennt mich ja auch wirklich. Er kennt auch wirklich die Schatten und die Frackteile von mir und
aber
und
das ist eben
und das macht's natürlich so toll, ja, und das ist nämlich auch was Geiles am Älterwerden. Man lernt sich wirklich, man braucht Jahre, um die Zwiebelschichten abzutragen, dass man jemanden wirklich kennenlernt.
Ja, für das ist genau dasselbe, kann ich auch sagen. Also das, ich weiß, dass Ulf in jeder Sekunde für mich da ist. Ulf ist der, dem ich alles einfach erzählen kann und manchmal muss man auch gar nichts sagen.
Ja.
Das ist halt auch so toll. Uns gehen auch nie die Worte aus miteinander, das ist das andere. Uns wird auch echt wirklich nicht langweilig miteinander. Das klingt so profan, aber mit so vielen Leuten wird einem ja so langweilig so schnell. Und Langeweile war noch nie unser Problem. Und das andere ist natürlich, dass ich auch jetzt zum Beispiel, das ist was Berufliches, aber das hilft. Also ich könnte alleine niemals sowas machen wie Romeo und Julia oder so, weil Ulf einfach hier so ein toller Dramaturg ist. Und das freut mich auch so sehr für Ulf, dass er wir haben ja in den letzten 20 Jahren mit vielen dann so zusammengesessen bei Filmprojekten und anderen Projekten. Und ich muss sagen, es gab noch nie jemanden, der mehr immer im Thema war als Ulf. Also das ist Wahnsinn. Ulf sieht einmal einen Film, also Annette Hess ist auch so, die ist auch so toll.
Ist ja auch eine Busenfreundin geworden. Ja.
Und
ist die einzige Nerdin.
Und die wissen dann noch, was auf Seite 24 einfach so passiert ist. Und ich habe das schon wieder längst vergessen. Und so, das ist auch ganz, ganz toll, ja.
Und natürlich die gemeine Gegenfrage, was geht euch nach so vielen Jahrzehnten immer noch extrem auf die Nerven aneinander?
Gibt's ja auch. Also ich muss sagen, dass Peter irgendwie immer denkt, seine Meinung ist die ultimative. Ne? Also,
frag mal meinen Mann.
Oh, es geht mir so auf den Zeiger. Also,
mein Mann denkt das von sich.
Und er hat dann manchmal auch so blödes, ich finde halt, das wird er mir auch vor, so gefährliches Halbwesen zu Sachen. Ja, also dann sage ich irgendwie, ich finde, es geht lustigerweise um Filme, Serien und sowas oder
ja, aber das habe ich doch schon gesagt, da bist du besser als
ich. Nee, ich meine, nein, sie sagt dann irgendwie, ich finde den Song so geil. Und man sagt, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Song richtig billig und dann und zwar aus dem und dem und dem Grund und das ist so, also wir haben da schon, Peter ist wahnsinnig besserwisserisch.
So, und jetzt kannst du es ihm zurückgeben.
Ja.
Ich glaube, dann nehmen wir uns nichts. Das ist so, wir können wirklich anderen Leuten unwahrscheinlich damit auf den Geist gehen, dass wir uns jetzt nun darüber streiten, wer von uns beiden recht hat. Also ich würde jetzt wirklich sagen, dass jeder, auch der Ulfi kennt, würde das auch bestätigen, genauso wie bei mir. Wir sind beide ganz schlimm rechthaberisch und das ist wirklich sehr unangenehm für die Umwelt.
Ja.
Aber das haben wir zusammen. Und gleichzeitig kann man das, glaube ich, also woher kommt es? Von der Neugier? Ich weiß es nicht, wir reiben uns halt.
Ja, aber Reibung ist ja auch was Positives, muss man immer wieder einordnend sagen. Also das kann auch sehr anstrengend sein und natürlich ist Streit auch nicht schön, aber solange es nicht gewisse Grenzen überschreitet, wobei das war wahrscheinlich bei euch auch in einer Phase der Beziehung, wo auch mal Grenzen überschritten wurden, das gehört dann auch dazu.
Aber auch Grenzen überschreiten, das ist ja auch immer so ein bisschen, ich weiß nicht, manchmal vielleicht auch ganz gut. Also jeder hat seine eigenen Limits.
Klar. Ne?
Also das ist jedes Paar hat auch, die Schmerzgrenzen sind unterschiedlich hoch, sagen wir es mal so.
Aber Rechthaberei ist schon was Fürchterliches. Ne? Also wenn ich
das und es wird immer und schlimmer mit dem Alter.
Und dann heutzutage kannst du ja auch alles so. Das werden wir jetzt mal googeln.
Genau.
Und dann siehst du, habe ich doch gesagt. Genau. Und so, schrecklich sind wir.
Ja, es ist wirklich so. Wer ist klüger, ne? Also auch so was Dämliches irgendwie.
Habe ich es auch nie nach, ist auch klar.
Ja, stimmt. Ich habe Abitur gemacht, Schätzchen. Was hast du gemacht?
Ostabitur. Nein, natürlich, das ist völlig scheißegal.
War richtig hart.
Ja, genau. Nein.
Das war richtig hart.
Es ist wirklich so, dieses Ding auch mit der Klugheit und so, um das mal wirklich zu sagen, ich finde ja, werden auch den Kids heutzutage, was denen für Werte vermittelt werden, das ist, wo du dann denkst, ja, es gibt auch ganz, ganz schlimme Menschen, die ich jetzt hier nicht namentlich erwähnen möchte, weil wir ja nicht politisch reden, die sind wahrscheinlich auch wahnsinnig klug und sind trotzdem die größten Arschlöcher. Mhm. Also das ist jetzt kein Attribut.
Nee, ich finde auch, ja, na, das ist ja immer so ich mag lieber immer soziale Intelligenz. Also so ja. Dieses, also ich mag auch Freunde um mich herum, mag es lieber, wenn die irgendwie sozial intelligent sind, weil alles andere kann man wirklich auch auf Wikipedia nachgucken. Ne?
Nun ist eines im Leben sicher, dass die auf Rente. Dauer nichts sicher ist.
Also,
nein, es ist nichts sicher. Das ist zumindest das, was ich mit meinen inzwischen 53 Jahren gelernt habe. Nee, ich rede ja Bullshit. Ich bin ja schon
54?
Ich bin ja 54 schon geworden.
Ah, du bist 54? Ich werde 53.
Ich bin genau ja, zwischen euch. Klar. So insofern ist es völlig abwegig, dass ihr vielleicht doch nochmal irgendwann zusammenfindet. Es gibt Paare, die sind, ja, na, ehrlich jetzt, es gibt Paare, die
sind. Musst du mal 20, meinen Mann fragen.
Nee, aber also, oder ist das so ein Bauchgefühl, dass ihr sagt, nee, also ihr seid jetzt so happy mit dieser brüderlichen Liebe oder never say never, klar, es ist immer so, ihr habt beide keine Kristallkugel, aber so diese, weil das hört sich alles und es auch wie ihr jetzt hier so vor mir sitzt, diese Energie und man weiß es ja nicht, vielleicht gibt es dann ja in 15 Jahren doch mal wieder so einen Punkt, wo ihr sagt, Mensch, eigentlich bist du doch die Liebe meines Lebens gewesen und bist es eigentlich immer noch, bist es dauerhaft auch gewesen, aber eben eine anderen Ebene, aber jetzt wollen wir wieder auf eine andere Ebene zurück.
Also aber ich glaube, so sehr ich es liebe, Musiker zu sein, die oder so wie Sportler, weißt du, wo ja. Platz 1 ja. und Platz 2 ja. und so. Ja. Ich glaube einfach, das Leben ist so wunderbar, um es sich manchmal alles so zu vereinfachen. Man muss doch nicht auf dem Sterbebett eine Hitparade
Nein,
abgeben.
Das stimmt.
Und genauso, glaube ich, gibt es gar nicht. Vielleicht hat man auch zwei Lieben seines Lebens, vielleicht sogar vier. Und ich glaube, wir können eine Sache zusammen sagen, dass wir wahrscheinlich nie wieder Sex haben werden.
Ja, weil das ist wirklich sowas, das ist auch immer so pseudomäßig, wenn immer so Therapeuten irgendwie immer so sagen, man kann das doch irgendwie anders irgendwie. Ich weiß nicht, vielleicht ist es möglich, aber ich habe noch... Das ist wirklich so ein lustiges Thema, immer mit diesem Sex, also dass man Sex wieder erlernen kann. Ich weiß es nicht, vielleicht geht das. Ich habe es noch nicht von niemandem gehört, dass die Sex-Comeback nach so und so vielen Jahren hatten.
Ihr müsst euch nur verabreden.
Ja, und ihr müsst Rituale und ihr müsst Spielarten einbauen.
Spielarten.
Ihr müsst ein bisschen was experimentieren.
Ja, genau. Und dann sitzt man da und kriegt trotzdem keinen Hoch. Also, ja, also mein Gott, so ist es halt.
Ja, und ich glaube jetzt, also neben der Tatsache, dass ich ja verheiratet bin mit meinem Mann und der diese Frage ja nicht so schön findet.
Das stimmt, aber naja.
Nein, der hat absolut.
Nee, aber ganz ehrlich, das ist noch nicht mal eine Lüge. Ich glaube auch, dass es ziemlich sicher ist, dass wir keinen Sex mehr miteinander haben.
Ziemlich
weil
sicher
wir,
klingt
also
nicht ultimativ reizt sich doch noch
sicher.
An
nein, 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 nein. Ganz ehrlich, unser letzter Sex ist auch so lange her. Und nein, aber das ist einfach. Es ist auch vollkommen. Ich finde Sex total wichtig. Und total überbewertet und total unterbewertet, beides.
Es ist wie alles immer
ambivalent. Also so und ich finde aber, was ich wirklich sehen kann in der Zukunft, ich kann mir vorstellen, dass wir alle in einem Haus wohnen. Also,
machen wir doch schon.
Ja, nein, aber auch noch anders sogar irgendwie.
Senioren.
Nein, dass wir einen heißen Pfleger haben, dafür müssen wir auch noch, deswegen habe ich
ja bemüht. Deswegen arbeiten wir auch mit Freunden. Ne? So ein schwule Alters-WG mit und dann suchen wir uns die Pfleger alle auf.
Ja, ja, und dann, ja.
Okay. Was habt ihr denn für einen Fetisch?
Ja. Hallo. Natürlich.
Komm mal her, mein Kleiner. Wie, dann ziehst du immer deinen Bauch ein, wenn der heiße Pfleger
kommt. Ja, aber ist doch schön, dann weiß ich noch, warum ich irgendwie überhaupt noch mir Mühe gebe mit mir selber, weil heute kommt Erdo,
genau,
wie auch immer
der heiße wird. Ne? Der heiße
also, schreiben wir uns auch noch.
Nein, also dieses Thema so Zusammenleben im Alter jetzt im Ernst, weil das finde ich auch ganz, ganz toll. Und meine größte Angst, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir diese, das ist ja auch schön am Älterwerden, es braucht nicht alles so irgendwie so eine Definition oder einen Trauschein. Ich habe schon zweimal geheiratet, ich muss jetzt nicht nochmal ein drittes Mal heiraten. Ich glaube, das brauche ich jetzt im Alter dann für mich als Peter nicht. Meine größte Angst wäre, was weiß ich, Ulf sagt, er zieht jetzt für immer nach Barcelona oder so. Davor hätte ich Angst. Mhm. Das fände ich doof, weil dann müsste ich auch nach Barcelona ziehen und das ist mir dann zu heiß, glaube ich, mit
im Sommer,
gewissem Alter.
Ja, das wird uns wahrscheinlich auch noch ereilen. Ich habe ja schon von unserem kleinen Sitz auf Ibiza erzählt und mein Mann, der ist jetzt schon nicht bereit, in der Hochsaison dahin zu fahren, weil es ihm zu heiß wird.
Aber ganz ehrlich, ich werde dieses Jahr ist das allererste Mal, dass ich im August nicht nach Barcelona fahre, weil das
brotig, ne?
Und nicht nur deswegen.
Und dann ist der Circuit. Anstrengend, ne? Die ganzen Muskelhangs aus den
diese
ganzen.
Diese Muskelboys irgendwie um die 30, also da, ich meine, da sind wir, da ist wirklich eine totale Diskriminierung. Da kannst du irgendwie an den Strand gehen, also an den schwulen Strand, und du bist da wirklich wie so eine Art, also Also du wirst da einfach weggestoßen, weil du bist da wirklich unsichtbar. Und
so einen willst du dann später als heißen Pfleger haben?
Nein, ich habe doch gar nicht gesagt, was ich will. Du hast einen, ich will einen heißen Pfleger. Das ist doch heiß, ist ja relativ. Ja. Nee, Circuit Boys finde ich echt nicht heiß. Das ist wirklich ist so, ich habe da nie dazu gehört. Ja. Ich habe meine Zeit lang, habe ich mal gedacht, scheiße, das ist so dieses Highschool-mäßige, ich würde gerne dazu gehören, na, hat mir Mühe gegeben, immer so ein bisschen. Also habe ich auch gehabt, diese Phase. Und wenn ich jetzt gucke, oh, also schon das allein diese langweilige Mucke irgendwie und das ist so, und dann tanzen
darf,
die so langweilig.
Ich darf gar nicht sagen, ich war dreimal dabei und habe mich da auch immer hingehungert, aber jetzt ist es auch schon das letzte Mal 8 Jahre her.
Also ich sehe dann auch immer die Paare, ich weiß aber die machen dann irgendwie jeden Tag Fitness, ist, um so Wahnsinn. Richtig da reinzupassen.
Die bereiten sich ein Dreivierteljahr dafür vor.
Ja, und dann, das ist so, ja, nee.
Ich mache jetzt mal nochmal einen ganz harten Cut und gehe nochmal zurück zu eurem neuen Werk Romeo und Julia. Da singt nämlich auch der Countertenor Nils Wanderer mehrere Tracks. Finde ich auch ganz spannend und auch mal was anderes, einen Countertenor in einem Musical zu hören. Er singt auch den Track So kalt der Tod. Da sind auch sehr dichte Zeilen wie Bin ich dein Freund, bin ich dein Feind. Dann ist Winter für immer, alles wird zu Licht. Also wunderschöner Text. Das ist düster, das ist traurig, das ist sehr intensiv, aber eben auch wunderschön. Ich frage mich, in was für Bereiche eurer Seele dringt ihr davor, dass ihr solche dichten und auch sehr schweren Texte schreiben könnt? Weil das, finde ich, ist so eine Kunst, so ein schweres Thema wie Tod auch im Text aufzufangen. Also das hat mich sehr beeindruckt. Es ist natürlich jetzt schwer, einen Künstler zu hören. Wie hast du das gemacht? Aber wie macht ihr das? Also das finde ich ganz faszinierend.
Naja, also ich gehöre zu den Leuten, die definitiv sagen, ich habe wahnsinnige Angst vorm Tod. Einfach, weil ich keinen Bock habe zu sterben und ich will auch nicht, dass irgendjemand stirbt, den ich liebe. Und das ist auch, je älter man wird, denke ich immer, oh Gott, was ist, wenn meine Mutter krank wird oder irgendwie sowas. So, und dann finde ich das immer zu leicht, sich zu sagen, ach, du musst den Tod umarmen und all dieses Gesülze. Kann ich immer sagen, tut mir leid, komme ich nicht mit. Ich kann das nicht und leider fehlt mir auch der Glauben. Also ich habe Hoffnung, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, aber ich kann nicht richtig dran glauben. Also was bleibt einem übrig? Man muss einfach weiterleben und man muss einfach versuchen, den Tod weder als Feind noch als Freund zu begreifen, sondern einfach als einen Ist-Zustand. So, das ist jetzt meine Meinung.
Ja, also es ist, ich glaube, so lustigerweise, wir sind beide, also ich bin, was Kunst betrifft oder was Unterhaltung betrifft, bin ich ein Melancholiker. Also ich liebe melancholische Filme, ich liebe melancholische Serien und melancholische Musik. Klingt das so ein bisschen komisch, weil ich eigentlich der größte ABBA-Fan bin. Aber ABBA hat auch eine Melancholie. Die haben diese schwedische, nordische Melancholie. Deswegen finde ich es auch so schön. So ein Lied wie The Winner Takes It All. Eins meiner all-time favorite Songs.
The Day Before You Came.
Das ist unser Lieblingslied von ABBA. Also das ist wirklich so. Der Text ist auch so toll und so. Und das ist alles irgendwie, fällt, ich finde, ganz ehrlich, ist es umgedreht. Uns fällt es, glaube ich, leichter, sowas wie So kalt der Tod zu schreiben. Schwieriger ist, sowas wie Hormone zu schreiben. Diese lustigen Sachen, ich finde, Komödien sind viel schwerer als Tragödien. Das ist so, jemand zum Lachen zu bringen, finde ich auch die größere Kunst.
Klar.
Also es ist so, also ich würde es umgedreht sagen, es ist so Hochleistungssport für mich, irgendwie was Lustiges zu produzieren. Das Traurige
geht dann doch selber. Wie sehr kommen denn manchmal in stillen Momenten in euch auch so Gedanken ans Altwerden, nicht älter werden? Weil älter sind wir jetzt, aber alt, finde ich, ist nochmal eine andere Stufe. Und man denkt an die eigene Vergänglichkeit. Also ich habe manchmal so Momente, wo ich sage, Mann, das Leben ist so toll gerade und mach dich doch nicht selbst damit verrückt, Alexander. Man ist halt so alt, wie man ist. Aber wenn man dann mal überlegt, in 20 Jahren bin ich über 70, vor 20 Jahren war ich Mitte 30, da habe ich manchmal auch schon gedacht, oh, ich bin alt. Das ist einfach so ein komisches Gefühl. Wie geht ihr mit dem Gedanken um, sodass das Leben eben doch begrenzt ist, dass man vergänglich ist, dass man auch verletzlich ist? Drängt ihr das lieber von euch oder lasst ihr diese Gedanken immer mal ganz bewusst zu? Wie ist das bei euch?
Beides. Also ich muss sagen, dass ich dann auf der Positivseite irgendwie vorhabe, mindestens 85 zu werden, obwohl mein Lebensstil so etwas ausschweifend war. Also das schon. Und dann manchmal denke ich, ich wache morgens um 4 auf und muss aufs Klo und ich muss selber über mich lachen. Ich laufe wie so ein Zombie aufs Klo, weil einem alles so weh tut, wo ich denke. Und du denkst dann, wenn das so losgeht mit 40 zum ersten Mal, so ein bisschen denkst, ja, das geht bestimmt bald wieder weg. Und dann mit 55 realisierst du, nee, das wird eher immer schlimmer. Und ja, ey, Humor.
Humor und irgendwie aber auch, dann kommt noch was anderes, so dieses Unglücklichsein. Also ich war am unglücklichsten zwischen 20 und 30, was total pervers ist, da war ich wahrscheinlich am schönsten, ne? Also immer wenn ich jetzt die 20-Jährigen sehe, wenn ihr wüsstet, weil Jugend ist ja verschwendet an die Jugend, ja. Ne? Und ich habe manchmal so, also in der Entspannung kriege ich so ein Gefühl, das meine ich jetzt, es ist irgendwie ganz dekadent, jetzt wieder am Strand in Barcelona. Also jetzt, ja, ich rede es mal, ist einfach vor zwei Wochen, es war richtig kühl, aber die Sonne hat geschienen und ich bin in Barcelona ins Wasser gegangen, ins eiskalte Wasser. Da waren noch so andere Rentner, die da auch ins Wasser gingen. Es wirklich nur die älteren Mensch, Leute, ja. Die jüngeren, nein, aber die jüngeren Typen, die lagen da irgendwie auf ihre...
Die waren zu schön, die wollten nicht ihre...
Genau, und ich bin dann ins Wasser und... Ja. Dachte irgendwie, ey, das kann ich auch noch machen, wenn ich 70 bin. Das kann ich auch machen, wenn ich 80 bin. Und das macht mich total glücklich. Und dann kriege ich manchmal so ein Gefühl, wie so ist es, wenn man älter ist. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich habe so wie so ein Flash und es fühlt sich gut an. Das gibt's. Und dann gibt's dann so manchmal so Momente, wo ich dann in den Spiegel gucke und denke, oh nee, so will ich nicht aussehen. Weil ich immer mehr aussehe wie mein Vater und auch immer mehr so eine Gestiken kriege und immer so eine komische Verzerrung im Gesicht. Also Peter hat mir das vor kurzem gesagt.
Ja, aber du bist so hart zu dir. Dein Vater, also ich habe ihn ja neulich gesehen, der sieht so super aus.
Ich weiß, aber nicht, keiner will aussehen wie seine Eltern. Nein, ich glaube, das ist so ein bisschen... Und ich sehe mich dann aber auch wie mein Vater. Aber andererseits, ich glaube ja, das ist so dieser Spruch, dass man, wenn man Glück hat, ein glücklicher, dass man im Alter so glücklich wird. Also so, weil man so eine Entspannung kriegt, weil dieses ganze Ding, Circuit und sowas, einfach gar keine Rolle mehr spielt. Stimmt. Dieser Vergleich, dass man sich vergleicht mit anderen schönen Männern, wo man einfach sagt, ist doch vorbei.
Und das, auch, du dieses, kannst ja auch nur verlieren.
Wir haben es doch gehabt.
Du kannst dich ja, wenn du mit Mitte 50 dich mit 25 vergleichst, kannst du nur abstinken. Also das ist ja absurd.
Ja, einfach, das ist einfach Biologie. Die Sachen hängen.
Selbst wenn du fit bist an
55. Ja, und man kann natürlich Körper nachhelfen ist, und alles. Und klar, ist alles aber, vollkommen okay. Aber, alles ist gut. Aber man kann halt eben, Madonna wird nie mehr Miley Cyrus sein. Ne? Also das ist nun mal einfach so.
Aber ich merke schon, also ich bin ja auch glühender Madonna-Fan, durfte sie ja auch mal treffen. Und aber ich glaube 400 € nochmal, da muss ich mir das überlegen. Das ist ja Hardcore, aber egal.
Das wird die letzte Tour sein wahrscheinlich. Und deswegen muss
mein Mann war auch schon böse. Die wird doch jetzt 65, das will doch keiner mehr sehen. Ich so, doch, nee,
das
ich ist will doch Quatsch. Sehen.
Also darüber denkt man ja auch nach, wenn die Stars so alt werden, das ist doch auch was Geniales. Wir werden alle miteinander alt und das tut weh, aber ich glaube, es wird doch wunderschön. Also beides.
Beides. Wie geht ihr mit euren persönlichen Defiziten um? Wir alle brauchen ja eine gewisse Zeit, um uns überhaupt erstmal zu mögen. Ich glaube, das ist als Schwuler Mann noch eine schwierigere Reise. Wenn man dann noch transparent, durchlässiger ist als künstlerischer Mensch, ist es noch viel schwieriger. Es ist eine Reise. Aber wie lange hat das gedauert und wie geht ihr heute mit euren persönlichen Defiziten um, die auch zu akzeptieren und damit zu leben? Weil ne, man will ja irgendwie in einer gewissen Zeit immer alles allen recht machen. Man will sich verändern und man will reinpassen. Und irgendwann merkt man, that's me. Love it or hate it und lasst mich einfach so, wie ich bin.
Ich fange mal mit einer kleinen Sache an. Ich bin noch nie in meinem Leben aufgewacht morgens und habe mich erfrischt gefühlt. Noch nie. Also ich kann mich nicht an einen einzigen Tag meines Lebens erinnern, wo ich mal aufgewacht bin und mich erfrischt gefühlt habe. Und denke ich immer, das denkst du so manchmal, ich bin bestimmt der Einzige und alle anderen, denen geht's doch gut morgens.
Nee, Peter, das ist genau dasselbe.
Genau, und das meine ich. Und das andere ist dann, was weiß ich, dann stehe ich jetzt vorm Spiegel und sehe immer meine Plauze und ich bin wirklich total eitel und mache natürlich deswegen auch diese Witze ständig drüber, weil ich ja weiß, das kann man jetzt auch nicht verbergen. Und dann
die Leute reden wahrscheinlich,
und die Leute reden
ist
auch,
dick geworden.
Also, Ich trete im Fernsehen auf in irgendeiner Sendung und dann gibt es ja irgendwie, der das Peter, ist ja wie jeder.
Mit dir los.
Also nicht nur, der ist aber alt geworden, sondern auch noch, der ist aber dick geworden und so. Dann siehst du diese auf YouTube dann diese Kommentare unten drunter von so Leuten. Das heißt also, ich muss mich ja mit sowas dann auseinandersetzen und komischerweise, also früher bei Rosenstolz gab es so auf Facebook damals so Gästebuch, ne? Und dann haben die Leute nach Konzerten so schön geschrieben. Und das war schön, aber da fing es auch zum ersten Mal an, ist Anna schwanger und warum?
Jetzt war immer mit Peter Annas kleinen Bauch.
Und Peter ist ja viel kleiner als in Wirklichkeit. Also als ich dachte, so haben und die Leute.
Das war noch eine harmlose Zeit. Jetzt durch TikTok, Instagram ist es ja noch viel schlimmer geworden.
Genau. So, und ich denke dann wirklich eher so wie die Arme bei Robin Jüger, die armen junge Leute, die sich das jetzt alles antun müssen. Ja. Ich habe inzwischen, klar, das tut immer noch ein bisschen weh, aber ich habe auch wirklich viel Humor und sag mal, ich war früher meine heiße Schnitte, jetzt bin ich halt der heiße Dicke. Das ist nicht so schlimm, aber so Defizite, ich glaube, wie anders sind diese anderen Defizite. Ich kann, was weiß ich, also ich kann kein Auto fahren, ich habe eine, eigentlich staune ich, wie ich durchs Leben komme.
Aber ohne Mist, also ist bei mir ähnlich, also mit diesen Dingen, ich kann ja auch nicht Auto fahren, ne? Also wir haben beide keinen Führerschein gemacht. So ja. Und auch so einige Sachen, ich bin total, also ich bin zum Beispiel jemand, ich lebe in Spanien, viel zur Hälfte, schon seit 12 Jahren jetzt. Und kann man noch nicht Spanisch sprechen, ne? Also das ist so La Cuenta por favor und sowas das, und ein paar versaute Sachen, die halt ganz nötig sind. Aber ansonsten wirklich so, das ist so, und dann werde ich auch immer gefragt irgendwie, aber jetzt musst du doch mal langsam und sowas. Also mein,
ich komme über die erste Stufe Duolingo irgendwie.
Ja, und ich hab zweimal angefangen, auch mit Privatlehrer und allem, daran scheitert es nicht. Und ich hatte auch die Zeit und sowas. Ja. Ich habe einfach nicht die Kapazität im Kopf, ich muss es ehrlich sagen. Und das sind so ganz, das sind auch immer so, da habe ich dann auch manchmal, ich hatte eine Zeit lang richtig Komplexe gehabt deswegen, also nicht richtig Komplexe, aber so immer so dieses, dass man in der Nacht aufwacht und denkt, oh Gott, das kann ich nicht, das muss ich machen. Und deswegen weiß ich einfach, ich werde es nie machen, ich werde nie den Führerschein machen und ich komme doch gut durchs Leben. Also ich frage mich nicht, wir kommen doch gut durchs Leben, Peter. Und das Ding ist, ich mein Englisch ist gut. Meine Freunde können Englisch, manchmal ist es echt hinderlich, aber dann, also ich weiß, in der Markthalle, in der ich einkaufe, da machen die sich immer lustig, dass ich halt immer noch nicht Spanisch spreche. Ja, ist halt so.
Aber ist halt so. Ist so. Das ist auch das Schöne am Älterwerden, dass man eben einfach entspannter wird und dass man genau weiß, was einem wichtig ist und worauf man drauf verzichten kann. Insofern. Das Leben ist eigentlich zu komplex, um es auf ein Credo, auf ein Motto runterzubrechen. Aber wenn ihr mal überlegt, gibt es irgendein Credo, ein Motto, wo ihr sagt, ja, das bringt für mich das Leben schon ganz gut auf den Punkt. Wobei nochmal, das Leben ist viel zu komplex, um es in einen Satz reinzupressen. Aber ihr wisst, was ich meine. Also habt ihr so Lieblingsmottos im Leben oder ändert sich das jeden Monat oder jedes Jahr oder findet ihr das total blöd?
Finde ich gar nicht blöd, weil und da sind diese Klischees auch oft wahr. Also dieses Go with the Flow, das ist schon irgendwie ganz, ganz toll. Also dieses, wenn man das, wie ich eingangs, glaube ich, meinte, wenn man dieses Glück hat, in irgendeinem Moment mal zu sagen, ey, jetzt gerade, ich habe es geschafft, mich mal fallen zu lassen und entspannt zu sein und alles. Das ist
die höchste Form des Lebens.
Ach, das ist total schön.
Und wenn ich einfügen darf, wir lieben auch den Satz Panterei, weil das bringt, also das heißt, alles fließt und das impliziert eben, dass im Leben alles auch sich verändert, dass es immer in Bewegung ist, dass alles ineinander übergeht und dass man eben nichts festhalten kann, dass man auch damit leben muss, dass sich Dinge verändern, dass man geliebte Menschen verliert, dass man sich von anderen Menschen entfremdet. Alles fließt, das finde ich, bringt es auch schön auf den
Punkt. Alles fließt und alles und irgendwie hat bisher alles Sinn gemacht. Das ist auch so pervers, also so auch so schlimme, blöde Irrwege, die man gegangen ist und auch den Mist, den man gebaut hat, dass da irgendwas Gutes draus entstanden ist. Bisher musste ich nie mit dem Tod zahlen, das natürlich ist. Ja. Es gibt natürlich auch Sachen und das ist Glück, ne? Aber bisher bin ich immer gut davon gekommen.
Nun hast du das große Wort Glück erwähnt, lieber Ulf. Was ist für euch, wenn ihr auf euer bisheriges Leben zurückblickt, einer der Schlüssel für ein glückliches, für ein zufriedenes Leben, was wir ja alle erreichen wollen und wo ich auch sicher bin, dass ihr schon so viele Phasen habt, wo ihr sagt, ja, ich bin King of the World und ich liebe das Leben und ich liebe das, was ich tue, ich liebe alle Menschen, aber es gab auch schlimme Zeiten, aber was waren da die wichtigen Schlüssel oder einer, was ist der Schlüssel zu einem zufriedenen Leben?
Also ich glaube, das Glück ist immer dann am schönsten, wenn man wirklich es begreift, dass das Glück so flüchtig ist, weil das auch im Umkehrschluss ist. Wenn ich irgendwie mit einer Panikattacke auf dem Klo hänge und nicht aufhören kann zu kotzen, dann weiß ich trotzdem, ich kann schon ein paar Minuten später wieder glücklich sein. Und das ist einfach wichtig.
Und das ist natürlich auch immer so, ach, dieser, es ist ja auch ein Druck. Glück ist auch Druck, dass man denkt irgendwie, oh, wann bin ich denn glücklich und sowas? Weil im Nachhinein weiß ich immer, oh, da war ich richtig glücklich. Aber ich habe jetzt gelernt, das ist auch erst seit den letzten Jahren so ein bisschen, so Momente zu haben, wo ich sage, oh, jetzt ist ja gerade ein richtig schöner Moment. Also, dass ich das so genieße, habe ich früher nie gehabt.
Und dass man es eben auch bemerkt. Ich glaube, das ist auch die Gnade des Älterwerdens, dass man mehr die Gabe hat, das zu begreifen.
Ja.
Jetzt die 7 Wochen mit meinem Mann in Florida, da gab es so viele Momente, wo wir sagen, ist das nicht ein wunderschöner Moment?
Genau.
Das ist das Aufsaugen, weil er ist flüchtig.
Und das ist richtig. Und das Lustige, und dann muss man mich genau sich auch, das muss man dann aufsaugen und speichern, weil der Moment ist oft manchmal ganz profan. Ja. Ne? Das ist nicht der Moment, wo man muskelgestählt mit anderen Muskelboys dasteht und tanzt. Ne? Also deswegen sollte man auch darüber nachdenken.
Ja, ich glaube, ich muss meine Pläne, ich dachte jetzt, die alte Tasche willst du noch mal wissen und ich hungere mich jetzt diesen Sommer darauf hin. Nein, also,
ja,
du hast mich jetzt überzeugt.
Sport ist gut, ne? Ich bin total, ich verstehe das auch, ich verstehe das alles. Ja,
das Loslassen ist es.
Nein, ich verstehe das total.
Nein, man muss schon lernen, loszulassen und ich glaube, wahrscheinlich muss ich da den Moment erleben, wo alle sagen, Fatih, was willst du hier Zielleine.
Ne? Nein, ich hab das ja auch, wenn ich dann in meinem sexy Gym.
Ich freue mich schon auf den Moment, wo sie mir im Bus einen Platz anbieten.
Oh, aber ich glaube, das ist nicht so lustig. Nee. Aber ich habe das auch. Das ist doch, warte, das ist doch ein ewiger Kampf.
Das
im Gym uns, dann, wenn ich dann irgendwie auch ich so hart arbeite und dann immer denke, ey, das sieht doch immer noch im Spiegel beschissen aus. Also auch im Gym, ne? Also und dann neben mir ist so einer, so ein bisschen Bauchansatz, aber trotzdem, ist, weil er halt eben so jung ist und so, wo ich denke, und der ist das leuchtende Sexsymbol.
Das Leben ist halt das nicht ist immer gerecht.
Nein, und deswegen, fuck it.
Fuck it, so. Genau. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. Fuck it. Lieber Peter, lieber Ulf, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg für die Premiere von
Dankeschön.
Romeo und Julia. Liebes alles, 19. März. Im Theater des Westens in Berlin. Es war wieder ein Fest, dich zu treffen, lieber Peter, und bin auch ein Riesenfan von dir, lieber Ulf. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Vielen Dank. Danke.
Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, es war wirklich schön.
Danke euch.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.